Liebe Bibi, danke für den schönen Videoabend. Das kleine Eichhörnchen überlegte, es sollte ja nicht so aufdringlich klingen. Weißt du noch, September 2017 gegen Hertha 1:1. Es war dein erstes Mal. Du, die junge, schöne Schiedsrichterin. Ich, das unerfahrene Eichhörnchen, das sich nichts sehnlicher wünschte als ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wir haben uns verändert, klar, aber ich weiß, Mittwochabend, die rote Karte, das hast du für mich getan. Was machst du eigentlich Samstagnachmittag? Das bayerische Vielfraß kommt und vielleicht hast du ja wieder Lust auf ein paar geile Videobeweise. Oder wir hören einfach zusammen den
Wurm-Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Große Gefühle beim kleinen Eichhörnchen und ein Hauch von Klassenerhaltsromantik. 4 Tage nach Köln, 1 Tag nach Bielefeld, 2 Tage vor Bayern. 11 Punkte vor Platz 16, 5 Punkte auf Platz 7. Macht nach Adam Riese, Folge 38, Wurm-Podcast. Herzlich willkommen, Jan Siegert.
Thomas, mein Freund, na, wie geht's dir?
Ja, gut geht's mir. Vor allem deshalb, weil wir nach Köln auf eine Ausgabe verzichtet haben, was übrigens ja meine Schuld war. Sonst wäre die Laune vielleicht nicht so gut. Gestern Abend haben wir gegen Arminia Bielefeld gespielt, haben dreckig 2:0 gewonnen. Winning
ja,
ugly. Ja, Mann, winning ugly, da bleiben wir uns treu. Dementsprechend gut ist die Laune. Wir fühlen uns einigermaßen sicher, oder?
Du, ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Komischerweise gestern vor dem Spiel auch schon total nervös gewesen, habe dem Anpfiff richtig entgegengefiebert, wohl wissend, dass das die Chance ist, einen riesigen Schritt in Richtung sorglosere nächste Wochen zu machen. Und was soll ich sagen, die Mannschaft hat absolut mich bestätigt in dem, was ich vermutet habe. Grottoides Spiel, aber am Ende mit 3 Punkten für uns. Und das bedeutet wirklich in der Tat 11 Punkte Vorsprung auf den 16. Und das ist geil.
Ja, das ist wirklich geil. Und es ist hoffentlich nicht zu viel gefühlte Sicherheit schon. Aber man muss ja sagen, nicht nur wir, sondern ja im Prinzip alle, auch die Werder-Verantwortlichen, haben ja nun diese beiden Spiele wirklich zu Schicksalsbegegnungen erklärt.
Hochgejatzt.
Für den weiteren, bitte?
Hochgejatzt.
Gut, aber ja nicht ganz zu Unrecht.
Ja.
Denn es waren wirklich genau diese beiden, ja, wie soll ich sagen, dreckigen, entscheidenden Begegnungen, die da doch, ich sag mal, den weiteren Weg vielleicht schon vorgezeichnet haben. Und aber wie du halt schon sagtest, es war nicht schön anzusehen.
Nee, und vor allem habe ich auch nach dem Köln-Spiel also wirklich erstmal richtig 2 Tage schlechte Laune gehabt. Auch über, was die Dramaturgie des Spiels anging, das hat mich wirklich richtig gebeutelt, weil wir so nah dran waren, schon nach dem Köln-Spiel sagen zu können, ey, geil, ersten Schritt gemacht, wenn wir jetzt auch noch Bielefeld 2, 3 Punkte abluchsen, dann sind wir wirklich praktisch so gut wie durch. Naja, und dann halt eben das viel diskutierte Ausgleichstor vor der Kölner Kurzverschluss. Du hast es ja gar nicht gucken können. Ne? Wie war denn eigentlich deine Schulung?
Nee, ich hab's nicht gucken können. Ja, ich hatte das ja vorher erzählt, ne, dass ich nicht mal diese Schulung schwänzen konnte, weil ich eben der Schulungsleiter war.
Ja,
ja? Genau. Insofern wäre das aufgefallen. Dann hatte ich mir zwischendurch überlegt, wir saßen in so einem sehr, sehr großen Konferenzraum mit relativ wenigen Leuten, Corona-bedingt, ne, mit Abständen. Wunder, dass das überhaupt möglich war, hier als Präsenzveranstaltung das durchzuziehen. Dann hatte ich mir eigentlich überlegt, gut, ich gebe denen so ein paar Übungen, ne? So, wo die das machen können und kann dann ja auf meinem Rechner hier kurz das Live-Bild laufen lassen. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass mein Bildschirm meiner Ansicht auf den Beamer geworfen wurde.
Gut.
So, dass nicht mal das ging. Ich habe dann zwischendurch mal ein bisschen reingeluschert. Wir führten irgendwann 1:0, nur so bei Kicker irgendwie diesen Spielverlauf verfolgt, wo man schon irgendwie sehen konnte, es ist jetzt kein Fußball-Leckerbissen,
Ja, und dachte, geil, Josh hat getroffen und so 1-0 in Köln, vielleicht haut's ja hin. Und ja, das nächste Mal aufmerksam auf das Spiel wurde ich dann durch eine Nachricht von dir, die, glaube ich, wortwörtlich hieß, guck es dir bloß nicht an.
Ja, genau, ey. Ich war wirklich immer noch so bedient, weil auch, ich habe ja noch, glaube ich, noch irgendwas geschrieben mit VAR-Schwachsinn oder so, ne?
Ja, genau, VAR, hattest du dich beschwert. Gleichzeitig las ich dann Pavlas Fehler zum 1-1. Und wie das dann halt so ist, ne, so war ich schon als Kind, wenn jemand sagt, mach das bloß nicht, dann mache ich es natürlich. Und hab mir das angeguckt und ja, ich weiß nicht, wollen wir zuerst Köln abfrühstücken?
Ja, mal eben schnell. Wenigstens diese eine Szene noch, weil das ganz ehrlich, habe ich mich wirklich 3 oder 4 Tage auch über die Berichterstattung in den Medien danach wirklich teilweise echt aufgeregt. Wie hast du die Szene denn gesehen? Ist das für dich eine glasklare Geschichte gewesen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die Momente, wo man sich wieder Bibi Steinhaus im Kölner Keller gewünscht hätte. Ja. Aber ich will es jetzt nicht nur durch die grüne Brille betrachten hier, ne? Aber für mich ist das sowas von eindeutig ein Foul.
Ja. Ich find's halt auch nach wie vor total befremdlich. Also, weil es gab ja im Nachgang auch wirklich Erklärungsversuche von Seiten der Schiedsrichterzunft oder ne, des DFB, wo mir die Argumentation auch null schlüssig vorkam, weil man muss ja mal eins ganz klar festhalten: durch die Aktion von Dennis, dem Stürmer von Köln, ist Pavlenka an der Ausübung seiner Aufgabe gehindert worden, was in jeder anderen Situation ein Foulspiel ist und geahndet wird. Ja, also dann Argumentationen danach zu hören, auch von so Spezialisten wie keine Ahnung, Andi Reinke, Dieter Bodensky oder Tim Wiese, ja, die danach sich in der Medienlandschaft dazu hinreißen lassen zu sagen, ey, ist Pavlas doch selber schuld, wenn er da nicht vernünftig hingeht. Ja, das kann ja sein, dass das ein Pavlenka-Fehler war, ja. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache, dass das ein Foul ist und er das, was er eigentlich tun wollte, auch wenn er es schlecht tun wollte, gehindert wurde. Und das ist in keinem anderen Paralleluniversum ist das für mich kein Foulspiel, sondern das ist für mich im Prinzip klipp und klar. Und umso mehr habe ich mich dann auch im Nachgange über jeden einzelnen Bericht, der irgendwie anfing, so halbseiden zu argumentieren, mich zumindest innerlich in Rage geredet.
Ja, also ganz kurz nochmal zur Orientierung. Wir sprechen über den Ausgleich von Köln.
Ja.
Ne? Hohe Flanke. Der Kölner Stürmer Dennis ist relativ alleine im 16er. Die Flanke kommt runter 7-8 Meter vom Tor, würde ich mal schätzen.
Genau.
Ne? Ja. Dennis relativ alleine. Pavlas kommt raus, will den Ball runterpflücken und geht meiner Ansicht nach jetzt auch nicht falsch zum Ball oder macht da irgendeinen Fehler, sondern geht ganz normal hoch. So.
Genau.
Klar, wir sind nicht im Fünfer, wo jede Berührung dann gleich faul am Keeper ist, korrekt, aber man sieht relativ eindeutig, dass der Kölner Stürmer Pavlas in den Arm greift. Ja? Also dem, oder? Sehe ich das? Hab nur ich
ja,
das
nee,
gesehen.
Nee. Also ich weiß nicht, ob er ihm wirklich reingreift, aber ich habe ein Foto gesehen, wo er auch wirklich die Augen zu hat, so also angestrengt, so, aber Fakt ist halt, der rechte Arm von Dennis ist so weit oben, dass genau dieser Arm Pavlas in seiner Zugreifbewegung blockiert. Also wirklich, Pavlas kann die Hände nicht zusammenführen, um den Ball festzuhalten, weil Dennis mit seinem rechten Arm Pavlas rechten Arm blockiert und dadurch kommt Pavlas nur mit einer Hand an den Ball, kann den Ball demzufolge nicht festhalten. Der Ball plumpst Dennis auf den Kopf und springt von dort zu Hector und Hector muss ihn nur noch über die Linie drücken. Also ich keine Ahnung, wie man da auch von Schiedsrichterseite allen Ernstes zu dem Schluss kommen kann, die gehen gemeinsam hoch, das ist kein klares Foulspiel und demzufolge nicht zu ahnden, ist für mich absolut nicht nachzuvollziehen, weil
sag mal, wir sind uns, glaube ich, einig, wäre die Entscheidung anders ausgefallen, wenn das im Fünfer gewesen wäre?
Gute Frage. Also nach der Logik der Argumentation, die danach auch von Schiedsrichterseite geführt wurde, hätte es auch im Fünfer nicht abgepfiffen werden müssen. Weil es halt eben eine Situation ist, wo nicht zweifelsfrei zu erkennen ist, dass der Spieler gegen den Torwart geht, sondern das war ja die Argumentation, ne? Dennis guckt nur auf den Ball und das ist eine natürliche Bewegung, um zum Kopfball hochzuspringen, was ich im Übrigen auch für absolut Quatsch halte. Die Hand hat da oben in keiner Welt irgendwas zu suchen bei einem Feldspieler. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Also nach der Argumentation hätte es mutmaßlich auch im Fünfer nicht abgepfiffen werden müssen.
Du warst selber Torwart, ja?
Ja.
Geht Pavlas, wenn sein Arm nicht blockiert gewesen wäre, geht er falsch raus? Also ist die Kritik unserer Ex-Keeper, was mich auch überrascht, Reinke, Wiese, Bodensky, alles verdiente Ex-Keeper, aber ja nun auch, ich sag mal, keine homogene Einheit, die drei, ja, auch mit ihren Äußerungen sonst.
Ja.
Ist das nachzuvollziehen? Also, die sagen selber als Ex-Keeper, das ist ein Torwartfehler.
Ja, also sagen wir es mal andersrum. Fehler weiß ich nicht, weil ich bin nach wie vor der Meinung, wenn Dennis da nicht gestanden hätte, hätte Pavlas den runtergepflückt. Also er hätte ihn festgehalten und dann wäre da nichts gewesen. Ne? Aber klar muss er sich den Vorwurf jetzt mal ganz grundsätzlich vom Torwartspiel her gefallen lassen, dass du da, wenn du siehst, da kommt ein Stürmer von der Seite angelaufen und der hat keinen Gegenspieler, sondern der wird jetzt mit dir in den Luftkampf gehen. Da kannst du das Risiko im Prinzip nicht eingehen zu fangen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Und so haben es, keine Ahnung, Torhüter wie Wiese oder wie Kahn oder so jahrelang vorgemacht, dann mähst du alles nieder, was dir irgendwie in die Quere kommt und nimmst die Faust und das Ding fliegt zur Mittellinie. Ja?
Ja.
Klar kannst du ihm den Vorwurf machen, aber nochmal, hat für mich in der Situation halt auch in der Beurteilung null was damit zu tun, weil es für mich einfach ein Foul ist. Klar können wir darüber sprechen und klar können wir konstatieren, Pavlenka-Fehler, wie er da zum Ball geht und wie er rausgeht. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es ein Foul ist und geahndet werden muss. Also da habe ich eine sehr klare Haltung zu.
Mit der Bibi wäre das nicht passiert.
Ja, genau, mit der Bibi. Aber du, letzten Endes, ne, Schwamm drüber. Wir haben jetzt dann auch Bielefeld gespielt. Kofeld hat ja dann im Nachgange des Spiels ist nicht müde geworden zu betonen, dass er das nach wie vor für eine abpfeifbare und für ein Foul hielt und deswegen er sich sehr darüber ärgert. Aber er ist dann ja auch zur Tagesordnung übergegangen und hat dann das einzig Richtige gemacht und sich zusammen mit dem Team auf das Bielefeld-Spiel konzentriert. Und was kann ich sagen? Das Bielefeld-Spiel war im Prinzip die konsequente Fortsetzung dessen, was sie in Köln gezeigt haben, die ersten 45 Minuten, absoluter Albtraum und in der zweiten Halbzeit dann ein gutes Pferd springt, nur so hoch, wie es muss.
Ja, ey, wirklich, also gut, wir können das Thema Köln damit abhaken, dass eigentlich, wenn man objektiv drauf guckt, mehr als ein Punkt auch nicht verdient gewesen wäre. Ne? Also,
das ist wohl wirklich, wahr, ja.
Also ich habe ja, wie gesagt, zum Selbstschutz mir nicht die 90 Minuten nochmal angetan, aber doch lange Zusammenfassungen gesehen und viele Chancen hatten wir nicht. Ne?
Nee, hatten wir nicht, aber man muss auch sagen, und das gilt auch für das Bielefeld-Spiel, klar ist da unheimlich viel, sind da unheimlich viele Phasen dabei gewesen, wo ich dachte, oh, bitte nicht. Aber sowohl das Tor gegen Köln als auch die beiden Tore gegen Bielefeld, beziehungsweise vor allem das zweite Tor gegen Bielefeld, zeigt halt dann doch wieder, wo es fußballerisch irgendwann auch hingehen kann, weil die beiden Treffer waren wirklich geil rausgespielt. Also sowohl der geile Lob von Schmied auf Sargent gegen Köln, wo Sargent ihn wirklich auch kopfballtechnisch im Tor unterbringt, aber vor allem auch der zweite Treffer von Möwald gegen Bielefeld, geil rausgespielt, wirklich geil rausgespielt. Und wenn man nach Lichtblicken in solch schlimmen Spielen teilweise sucht, dann sind das doch auf jeden Fall Dinge, an denen man sich entlanghangeln und hochziehen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, gab auch wirklich dank Happy End mit Bibi, sag ich mal. Ja. Aber wenn man mal ehrlich, haken wir Köln jetzt mal ab, ne? Aber ja. Bielefeld ist ja noch ein bisschen frischer. Ich muss wirklich sagen, die erste Halbzeit, es war, ich fand's ganz, ganz schlimm.
Grausam.
Ganz, ganz schlimm. Und wir haben ja ein bisschen geschrieben parallel. Und also gut, am Ende steht ein 2-0 und es fragt keiner mehr danach, wie die Punkte zusammengekommen sind. Aber das war, also wenn das, ja, am Ende kann man sagen, der Plan ist aufgegangen. Aber alter Schwede, war das ein hässlicher Plan.
Ja, genau, ja. Genau. Wirklich also, ein hässlicher Plan. Aber das ist halt auch so geil, weißt du, weil Kohfeldt nach den Spielen ja mittlerweile, es wird wirklich mittlerweile zu einer Standardantwort in den Interviews nach den Spielen, dass er sich schon fast dafür entschuldigt, wie das aussah. Und aber immer dann halt eben als Argument anführt, ja, wir richten halt alles nach dem Ergebnis aus. Und dazu gehört halt eben erstmal 45 Minuten lang sich zu versichern, dass da auch wirklich hinten alles so weit steht und nichts anbrennt und erst dann man irgendwie einen Gang einlegt und mal irgendwie versucht nach vorne zu spielen, auch wenn er immer betont, dass das, was dann sowohl gegen Köln als auch gegen Bielefeld in der ersten Halbzeit passiert ist, natürlich nicht so geplant war, sondern sie schon aktiver sein wollten. Aber ja, mein Gott, unterm Strich stehen wieder 3 Punkte und so sieht es Kohfeldt auch und sagt, okay, jetzt haben wir uns durch den Sieg gegen Bielefeld, also quasi wirklich den Abstand zum 16. so stark zu vergrößern, sagt er, haben sie sich jetzt so viel Sicherheit erkauft für die nächsten Wochen, dass er hofft, dass jetzt fußballerisch auch mal wieder ein bisschen mehr möglich sein wird. Und ich wäre in der Tat der Letzte, der sich dagegen wehrt.
Ja, ey, klar, ne? Also das war ja, das zieht sich ja schon, dieses Motto zieht sich ja schon durch die gesamte Saison. Ich hatte dir geschrieben, als dann das 1-0 fiel, 46. durch Josh, Torschütze Brad Gilbert, winning ja. Ugly. Ja, das war ja wirklich also so dreckig. Und ich bin ja froh, dass sich Florian Kohfeldt im Nachhinein für diese Auftritte noch entschuldigt.
Ja, ja wenigstens das, etwas, ne?
Bedeutet ja, dass er zumindest diesen Sport noch liebt. Ja, ja. Weil von seinen Ansprüchen und von dem von der Spielanlage, mit der er mal angetreten war, war da ja nun wirklich kaum noch was zu sehen. Lass uns mal ein bisschen detaillierter einsteigen, ne? Ja. Wir hatten uns schon über die Aufstellung, ich sag mal, gewundert und waren sehr gespannt, wie sich das auswirken würde. Denn es spielte Bittencourt für Möwald im Mittelfeld, also ja. Die und es spielte auch Romano Schmid, ja,
genau, so, für Füllkrug.
Genau, und man hat sich ja schon, ja, ich meine, ich habe daraus interpretiert, die Idee Bittencourt statt Mö ist die Idee dahinter, mehr Ballbesitz zu haben, mehr Kontrolle zu haben mit einem technisch stärkeren Sechser oder Achter, ne? Denke ich ja. Mal, war die ja. Idee.
Die ich aber auch nicht verstanden habe, weil für mich ist Möwald auch in der Ballbehauptung und in der Ruhe, eigentlich wäre das für mich auch ein Argument gewesen, auf Möwald zu setzen. Ich glaube in der Tat, ich weiß es wie gesagt nicht genau, aber ich habe mich in der Tat auch gewundert. Also für mich stand die Aufstellung, mein erster Gedanke war halt, da fehlt mir irgendwie die Balance. Das ist so, als wenn du das Mittelfeld komplett aussparst und 5 Leute auf dem Platz hast, die nur offensiv denken und 5 Leute auf dem Platz hast, die nur defensiv denken, wenn wir jetzt mal Pavlenka ausklammern. Und so wirkte es in der Tat auch. Also die Offensivspieler hingen ja komplett in der Luft. Da ging ja gar nichts nach vorne. Das Einzige, was Werder macht, und das ist möglicherweise auch auf den Rübenacker da in Bielefeld zurückzuführen, aber war ja nur hinten raus pölen. Die ganze Zeit lang Hafer. So, und ja. Das war in der Tat, hatte mit Spielfluss oder Spielkultur nicht mehr wirklich viel zu tun.
Nee, man hatte wirklich den Eindruck, die Teams hätten die Trikots getauscht, ne?
Ja.
Also ja. Fand ich wirklich, also diese Hoch und Weit bringt Sicherheit, ja. Ne? Dieses Rausgebolze ja. Hinten, ich fand's ganz schlimm. Und trotzdem meine ich, daraus gelesen zu haben, dass das schon die Idee war, ne? Du bist hinten weiter mit der Fünferkette, ja, in Bielefeld, die ja nun nicht gerade eigentlich für Ballbesitzfußball bekannt waren, ja. So. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er die Idee hatte, 5 Leute und dann ist da Klos, der dann ja gar nicht gespielt hat von Anfang an, aber gegen 1 bis 2 Offensivkräfte von Bielefeld, dass du da einfach so eine große Überzahl hast, könnte ich mir vorstellen, dass die Idee war, dass sich ein Toprak vielleicht auf die 6 schiebt bei mehr eigenem Ballbesitz und dass du dann mit Bittencourt und Schmid das Ganze, das Mittelfeld weiter nach vorne schieben kannst, mehr Ballbesitz hast. Mhm. Ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber dieser ganze Plan ist ja nun null aufgegangen.
Wollte ich gerade sagen, ist ja komplett nach hinten losgegangen, wenn das der Plan war.
Also muss ich wirklich sagen, wir hatten hier Sky-Daten, 25. Minute, 70% Ballbesitz Arminia.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, zwischenzeitlich in der Mitte der ersten Halbzeit 72% bei Arminia Bielefeld, die wussten wahrscheinlich überhaupt nicht, wie ihnen geschieht.
Wirklich. Und das ganze Spacing, die Zweikämpfe im Mittel, das war ja wirklich so schwach, dass wir wirklich dachten, wie damals Schalke, warum machen wir den Gegner jetzt so stark?
Ja, genau. Ja. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt zwischenzeitlich, also jeden Ball, den unsere Offensivkräfte an den Fuß bekommen haben in der ersten Halbzeit, haben sie gefühlt immer die falsche Entscheidung getroffen. Wirklich immer. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo Bittencourt in halbrechter Position den Ball bekommt und Theo mustergültig hinterläuft und in den freien Raum startet, um einen Flügellauf zu starten. Und Bittencourt, obwohl er Theo sieht, der hinter seinem Rücken lang geht, ja, dreht Bittencourt nach innen ab und zieht in die Mitte, wo 6 oder 7 Bielefelder stehen. Wo ich mir denke, wo ich dann dachte so, Leo, warum ziehst du denn in die Mitte? Und verliert den Ball auch sofort, ne? Also hat sofort einen Fuß drin, der Ball ist weg und Leo liegt auf dem Bauch. So, wo ich dachte so, ey, das so exemplarisch für die Art und Weise, wie glücklos unser Offensivspiel in der ersten Halbzeit gestern war.
Ja, genau. Anderes Beispiel fand ich war die linke Seite. Ja, Friedel und Agu waren wirklich ein Unsicherheitsfaktor. Ja, die ganze Raumaufteilung hat überhaupt nicht gepasst. Ja, Friedel wäre fast vor der Halbzeit mit Gelb-Rot runtergegangen.
Ja.
Einmal Gelb hat er, glaube ich, gekriegt, als er sich so komisch drehen musste, weil er nirgendwo Agu gefunden hat und auch die Mitte zugestellt war.
Ja.
Verliert den Ball, spielt faul und kurz vor der Halbzeit hätte er fast noch gelb-rot gekriegt. Mhm. Und das hat diese ganze Aufteilung da, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da muss man auch sagen, Respekt Bielefeld, ja, die ja auch danach gesagt haben, und die erste Halbzeit war mit das Beste, was wir hier gespielt haben und wir haben uns nur selbst nicht belohnt. Ja. Und es stimmt leider, ne?
Ja.
Also wenn ich daran denke, ich glaube, nach einer halben Stunde oder so war das, diese Riesenchance für Doan,
ja, genau.
Der ja überhaupt für mich der beste Spieler auf dem Platz war.
Ja, ein geiler Typ, ja.
Kleine Japaner. Überall zu finden war als falsche Neun da, wie gesagt, Klos draußen. Ich glaube, damit hatten wir auch nicht gerechnet.
Nee, hat Kuhfeld auch gesagt.
Aber der da im 16er relativ frei zum Schuss kommt, den Toprak noch geil blockt. Ja,
wobei, wenn Doan da das kurze Eck nimmt, ne, dann kommt Toprak an den Ball nicht mehr ran. Ne? Also
exakt.
Er wollte ihn gegen die Laufrichtung von Pavla spielen, aber das kurze Eck war offen und er visiert das lange Eck an und schießt deswegen Toprak an. Nimmt er das kurze Eck, ist der Ball drin. Ne?
Exakt. Selbst Pavla lag ja schon, ne, oder saß schon und hatte die lange Ecke damit zu, wenn er ihn, genau das wollte ich sagen, ne, den muss er nur mit der Seite ins kurze Eck schieben.
Genau, ja, genau.
Dann führt Bielefeld da 1-0 und ob wir dann nochmal so zurückkommen,
ja, genau.
Weiß ich nicht. Also das fand ich wirklich, war relativ erschreckend. Er hat dann reagiert in der Halbzeit und hat Agu rausgenommen, der sehr, sehr unglücklich war, fand ich.
Fand ich auch.
Denke, der hat gespielt, um den Doan in Schach zu halten, wegen der Schnelligkeit, ne, weil die auch so körperlich ungefähr eine Liga sind. Ist aber auch null aufgegangen, weil Doan als falsche Neun gespielt hat und auch mal links vorne war und als Mittelstürmer und überhaupt nicht zu greifen war.
Ja, genau.
Kam Augustinsson, was schon für mehr Stabilität gesorgt hat.
Hat auch gleich das Tor eingeleitet, ne?
Richtig, das war der einzige Wechsel, glaube ich, zur Halbzeit. Hätte ich jetzt gedacht, dass er, auch ich fand auch Leo wirklich ganz schwach.
Ja,
ne? Ich dachte, Mö kommt auch schon zur Pause. War dann nicht so. Aber dann, wie gesagt, weil wir halt einfach eine richtige Dreckstruppe geworden sind.
Ja, ist echt so.
46. Gehen wir in Führung.
Ja, aber brutal effektiv auch, ne? Also wenn Kofeld sagte das auch nach dem Spiel, letztes Jahr hätten wir solche Spiele so klar verloren, ja? Und das ist eben genau das. Wir brauchen mittlerweile nicht mehr wirklich viele, viele Chancen, um zu treffen, was mich tierisch freut. Im Übrigen, weil du es gerade auch ansprachst von wegen Veränderungen, Halbzeit und so, irre, wie Schmied aus der Halbzeit kommt. Ja. Also wie er das erste Tor vorbereitet mit diesem One-Touch-Pass auf Rashica, ne? Ja. Und damit wirklich Bielefeld der kompletten Hintermannschaft die Hose runterzieht, ja? Und Rashica wirklich nur noch in den 16er laufen muss. Klar, das Tor fällt dann glücklich, weil die Reingabe abgefälscht wird. Aber der Pass von Schmied großartig. Überhaupt nicht, genau. Nicht lange gezögert, sondern direkt weitergeleitet in den leeren Raum, hinter die Kette, geil gespielt.
Richtig, und aber auch geil gestartet, ne? Das ist der gute alte Milot, so wie wir ihn kennen und lieben, ja, im richtigen Moment starten. Es war wirklich deutlich, auch kein Abseits, ja, ne? Genau. Also auch wieder Bielefeld hat, glaube ich, versucht, auf Abseits zu stellen, ist relativ weit rausgerückt. Ja. Aber Milot macht das super, startet im richtigen Moment und Schmied One Touch lässt ihn geil springen. Das war super.
Ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Und der hat auch sowieso dann auch im Nachgange noch ein paar wirklich, wirklich geile Szenen gehabt. Das ist einfach ein Spielertyp, den ich total mag. Ne, es ist diese kleine Wuseligkeit, haut sich immer rein, ist immer unterwegs. Gucke ich mir total gerne an.
Ja, und macht die überraschenden Dinge. Da haben wir auch, glaube ich, irgendwie schon vor 2-3 Monaten mal drüber gesprochen, dass er halt wirklich einer sein oder werden könnte und jetzt immer mehr auf dem Weg dahin auch ist, Spieler zu werden, der einen Unterschied machen kann.
Ja.
Ne? Der halt wirklich mit so einer überraschenden Aktion wie diesem einen Pass gestern ein ganzes Spiel verändern kann. Josh Sargent, 3 Tore am Stück, ey.
Ja, wobei der gestern, gut, den schreiben wir ihm gut, weil er den Fuß vor der Linie dran gehabt hat, aber da musste er nicht mehr viel machen, ne? Außer geradeaus rennen.
Den hätte auch das Eichhörnchen noch über die Linie gedrückt.
Den hätte selbst ich noch über die Linie gedrückt.
Selbst du. Aber genau wie du eben meintest, ne? Weil, glaube ich, Kofeld zitiert, ne? So haben wir letztes Jahr Spiele verloren.
Wie genau.
Bielefeld, ja. Letztes Jahr waren wir Bielefeld, ja. Da haben wir haben wir die erste Halbzeit dominiert, hatten die Chancen, haben sie vergeben, ne, haben positive Zweikampfbilanz, deutlich mehr Ballbesitz gehabt, mehr Ecken gehabt. Bielefeld hatte 9-0 Ecken, wir hatten nicht eine Ecke gestern, ja. So, aber letztes Jahr haben wir dann in der 46. durch einmal schlafen das 0-1 genau. gekriegt.
Genau,
ja. Ne? Und auch die sonstige Dramaturgie, hat mich doch daran an uns letztes Jahr erinnert für Bielefeld. Ja. Denn dann, ja, kam, wie gesagt, Videoabend mit Bibi.
Ja, ne? Ach so, ja, genau.
Diese etwas, fragwürdige gelb-rote Karte, wo ich
rote Karte.
Mal sagen muss, rote Karte,
ja.
Rot statt gelb.
Ja.
Wo ja selbst Maxi und auch Kofeld, glaube ich, nach dem Spiel gesagt haben, das hätte man nicht geben müssen, ne?
Ja, wobei Kofeld auch sagte, ne, Füllkrug, und das ist ja jetzt wohl dann auch die Genese des Ganzen, ist unklar, ob er spielen kann gegen Bayern, weil das wohl noch richtig angeschwollen ist dann. Tritt in die Achillesferse, aber muss man unterm Strich auch mal ganz klar sagen, ne, ich bin ja sowieso ein Freund davon, dass man in erster Linie Absicht und grobes Spiel sanktioniert. In der Situation hat man in der Wiederholung auch gesehen, klar, das tut irre weh, ne, und er trifft ihn echt übel, aber du siehst halt auch ganz klar, der kommt einfach ein Bruchteil einer Sekunde zu spät, ne? Also, das ist ja jetzt kein Vorsatz, sondern er ist einfach, richtig. er hat die Absicht, den Ball zu spielen, kommt zu spät, trifft Füllkrug böse, ist für mich auch gelb, aber mit einem entsprechenden Fingerspitzengefühl und dann vor allem, dass der VAR dann quasi auf direkt rot hinwirkt, puh. Also, das hätte ich mir auch mit etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht,
ja. Ja, also selbst wenn die erste Reaktion des Schiris glattrot gewesen wäre, hätte dasselbe gegolten wie die erste Reaktion dunkelgelb. Ja, ja. Beides ist keine krasse Fehlentscheidung. Mhm, ne? Und dementsprechend kein Grund für den VAR sich einzumischen.
Ja.
Wenn dann die Meldung kommt, guckst dir nochmal an, dann ist da der Fehler schon passiert, denn eigentlich ist da...
Bleibt ihm nichts mehr anderes übrig, ne? Ja.
So, und dann steht natürlich auch der Feldschiri, wenn er dann rausgeschickt wird, unter einem gewissen Druck.
Ja,
natürlich
genau.
Zückt er dann rot und guckt es sich nicht an und bleibt dann dabei und stellt damit den VAR bloß.
Ja, genau.
Aber es ist schon wirklich, also wie gesagt, diesmal ist es zu unseren Gunsten ausgegangen, aber es bleibt immer irgendwie, ne, guck mal jetzt, wir sprechen über Köln und über Bielefeld, wir sprechen über zwei spielentscheidende Situationen mit dem VAR. Es bleibt einfach ein Dauerthema, ne?
Ja, und spielentscheidend in der Tat, weil Bielefeld dann in Unterzahl, das war für uns wirklich der Dosenöffner, ne? Der dann letzten Endes dazu geführt hat, dass wir dann auch sehr schnell den Deckel drauf gemacht haben. Aber wie? Das ist eine Sache, auf die ich wirklich nochmal mein Augenmerk legen will, weil das war wirklich eine der gefühlt schönsten Aktionen der letzten Monate, wie sie dieses Tor machen, ne?
Ja.
Also auch gerade wie Maxi Eggestein das Ding einleitet mit diesem wunderschönen Doppelpass mit Rashica, der den Ball auch genau im richtigen Moment weiterspielt und Maxi mit seinem Lauf in die Tiefe ja wirklich 5 Bielefelder düpiert, ne?
Das ist es halt, ne? Maxi läuft durch.
Ja, genau. Und du hörst ihn halt auch jetzt, ne? Und Rashica spielt den Ball im genau richtigen Moment. Und dass er den Ball dann wirklich auch, ist mir in der Wiederholung nochmal aufgefallen, wie er den Ball zurücklegt, ne? Er spielt den Ball nicht einfach nur flach in den Rücken der Abwehr, sondern er chippt ihn, ne? Dass er den grätschenden Spieler noch überlupft sozusagen und Möwald ihn wirklich nur noch rüberdrücken muss. Ein geil rausgespieltes Tor. Hab ich mich mega drüber gefreut.
Meinst du, er hat Möwald gesehen? Oder meinst du, er legt ihn einfach blind in den, also blind in Anführungszeichen, ne? Er legt ihn einfach in den Rückraum und hofft, dass da einer stehen müsste.
Ich glaube in der Tat, das sind so Situationen, wo du siehst, was für Automatismen einstudiert werden im Training. Weil ich glaube, und das sieht man auch in anderen Spielen, das ist ja mittlerweile wirklich ein Werkzeug, dem sich jede Mannschaft mehr oder weniger bedient. Ne? Dieses runter auf die Grundlinie und dann den Ball in den Rücken der sich zurückbewegenden Abwehr zu legen, immer darauf zu vertrauen, dass da halt eben einer der Spieler die richtigen Räume besetzt, wie du es im Training einstudiert hast, nämlich dort zu warten und den Ball zu verwerten. Ich weiß gar nicht, ob er hochguckt. Ich glaube in der Tat, dass es einstudiert und dann haben halt eben die anderen Spieler, die nachrücken, die Aufgabe, genau diese Räume zu besetzen oder da reinzustoßen. Weil du hast halt eben auch gesehen, Möwald löst sich schon als er sieht, dass Maxi auf die Grundlinie geht, löst sich Möwald in Richtung Mitte und sucht sich den leeren Raum und steht im leeren Raum und als der Ball kommt, macht er 2 schnelle Schritte in Richtung Ball und drückt ihn über die Linie und ist wirklich komplett frei. Also das wirkte schon sehr einstudiert.
Ja, das stimmt. Ne? Er läuft im richtigen Moment los. Er war ja auch nicht ganz alleine. Ne?
Ja. Thomas? Ja, dieses Mal musste ausnahmsweise ich mal eben kurz für eine Pause sorgen, denn naja, die Unwägbarkeiten bei meiner Arbeit schützen auch mich nicht davor, mal hier und da eine kurze Pause machen zu müssen.
Es wäre,
klingt jetzt so, als hätte ich irgendwie Verdauungsprobleme. ist ja auch egal, wir hüllen den Mantel des Schweigens drüber. Wir waren stehen geblieben, ich hatte mich gerade darüber ausgelassen, wie toll ich doch das zweite Tor fand. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du es ähnlich siehst, zumindest was die Begeisterung angeht, oder?
Ja, wunderbar rausgespielt, keine Frage. So sollte es dann mal aussehen, wenn wir spielstarke, scheinbar übermächtig wirkende Gegner wie Arminia Bielefeld besiegen wollen, dann müssen wir, glaube ich, auf solche Kontersituationen setzen. Also ich frage noch mal eben ganz kurz, du hast jetzt diese Pause nicht genutzt, um wieder mit Rauchen anzufangen?
Mama? Thomas lässt dich schön grüßen.
Ja, genau.
Aber habe ich natürlich nicht.
Um noch mal kurz zurück zum Wichtigen zu kommen, denn das wollte ich dazu noch bemerken. Also die Frage ist halt, fällt dieses Tor auch, wenn wir nicht in Überzahl sind? Ja, oder spielen wir da genau in diese Lücke rein, in diese Lücke, über Lücke sprechen wir leider noch, aber in diesen, nutzen wir da nicht genau diese Räume mit unseren Laufwegen, die überhaupt erst da waren wegen der roten Karte, ne? Denn da ist ja der Medina, den Namen habe ich noch nie gehört, der da dann doch runtergeschickt wurde, denn das war ja genau seine Position eigentlich, ne? Da hinten in der Kette, wo dann dieses Loch entstanden ist. Aber man sieht halt auch, dass dieses Pärchen Maxi und Mö da wieder sehr gut funktioniert hat.
Ja.
Ne? Und
wie gesagt, ist sowieso eine Konstellation, die mir fürs Mittelfeld auch in den letzten Wochen schon immer am besten gefallen hat.
Ja, und die man in der ersten Halbzeit Bielefeld auch echt vermisst hat.
Ja, ne? Genau.
Muss ich wirklich sagen. Denn wie gesagt, Leo, der ja nun schon wichtige Tore für uns geschossen hat und glaube ich auch dieses Attribut teurer Fehleinkauf, ne, als was Baumann ja auch mal vorgeworfen wurde bei dem Transfer, der diesen Stempel nicht mehr hat, würde ich sagen, ne, sondern der sich ja schon als relativ wichtiger oder wertvoller Roleplayer irgendwie etabliert hat bei uns im Team. Aber auf der 6, wie gesagt, in so einem Spiel, auf so einem Acker gegen eine Truppe wie Bielefeld, war er, glaube ich, nicht die richtige Wahl von Anfang an.
Nee, war er nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich finde, das kommt mir auch in der Beurteilung immer so ein bisschen zu spät, mal abgesehen davon, dass ich finde, oder dass ich mit Möwald auch im defensiven Denken immer ein besseres Gefühl habe. Aber was mir immer in der Beurteilung so ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass ich halt eben finde, dass durch Möwald auch Maxi deutlich besser wird. Mhm. Weil Maxi sich von einem ganz wichtigen Aufgabenbereich so ein bisschen befreit fühlen kann, wenn's ums defensive Denken geht. Und immer wenn Möwald mit auf dem Platz steht, setzt Maxi Eggestein offensiv mehr Akzente. Das bilde ich mir zumindest so ein. Weil auch die zweite Halbzeit gestern war auch von Maxi wieder bärenstark, fand ich.
Ja, aber auch da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ne? Dass wir ja auch schon vor Wochen und Monaten gesagt haben, Maxi auf der 6, ne? Er als treuer, folgsamer Werder-Soldat, ja, er diese Rolle halt immer ausgefüllt hat, ohne sich zu beschweren, auch auf Kosten seines eigenen Marktwertes, ne? Du erinnerst dich, da haben wir ausgiebig drüber gesprochen. Und dass er durch einen Möwald, durch einen, ne, der sich halt wirklich auch als klassischer Sechser versteht, wieder mehr in diese Achterrolle reinwachsen kann und dementsprechend auch, wie jetzt beim zweiten Tor, diese Laufwege auch machen kann, weil er weiß, er ist nicht der letzte Mann in diesem Dreier-Mittelfeld, ne? Er muss jetzt nicht ausschließlich defensiv denken, sondern kann diesen Weg gehen, ne?
Und genau. Wie als wenn er die Handbremse löst, ne?
Ja, beziehungsweise die Handbremse löst oder dass er weiß, ich habe da jemanden, der passt auf das Lagerfeuer auf.
Ja, genau.
Ich kann jetzt beruhigt losgehen und neues Holz sammeln, ne? Weil da steht einer und passt auf, dass das keiner auspinkelt.
Ja. Weißt das du? Vielfraßjagen.
Das Vielfraßjagen, da sind wir dann ja auch schon beim Thema. Nur einen Satz wollte ich noch sagen, der mich sehr, ja fast schon gerührt hat nach Abpfiff. Im Sky-Interview Marcel Hartl, der Mittelfeldspieler von Bielefeld, der im O-Ton sagte, ja, man muss auch sagen, Werder Bremen ist eine abgezockte Truppe.
Ja, genau. Alter,
Werder Bremen, das sind wir. Eine abgezockte Truppe. Das haben wir, glaube ich, wirklich lange Zeit nicht mehr gehört, dass wir eine abgezockte Truppe sind. Sonst waren wir die Schwiegersöhne, die bemühten Jungs, die schön Fußball spielen, aber immer mit leeren Händen nach Hause gehen. Und jetzt sind wir die abgezockte Truppe.
Jetzt sind wir die Treter der Liga, die überall Punkte klauen.
Richtig. Und wofür sich unser Trainer entschuldigt.
Ja, genau. Ja, und damit muss er sich auch wieder entschuldigen, wahrscheinlich am kommenden Wochenende, oder? Was glaubst du?
Ja, ich habe gehört, da spielen wir gegen eine abgezockte Truppe.
Ja. Ja, gegen eine gnadenlose Truppe trifft es wahrscheinlich besser. Aber hey, du, Bielefeld spielt 3-3 in München. Wir haben Bielefeld geschlagen. Ist ja klar, wie das Samstag ausgeht, oder?
Ja, bist du wieder ein T-Shirt bedrucken.
Ja, genau. Ja gut, also reden wir nicht um den heißen Brei rum. Es geht gegen die Bayern am Samstag. Und ja, das war in der gefühlt in den letzten 15 Jahren immer ein Gefühl von Wurzelbehandlung, Blinddarm-OP und Darmspiegelung auf einmal. Aber hey, Hinspiel haben wir 1-1 gespielt. Ist das wiederholbar? Was meinst du?
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß noch, wir hatten in der Hinrunde war ja das Köln-Spiel, unser Köln-Spiel direkt vor Bayern. Genau. Ne? Ja. So, und das war ja dieses wirklich, dieses ganz schlimm anzusehende, das erste ganz schlimm anzusehende Duell mit Endstand 1-1 gegen Köln. Und wir waren hochgradig frustriert und haben gedacht, oh Gott, und jetzt kommen die großen Gegner, jetzt kommt München und so. Und dann haben wir dieses 1-1 in München hingelegt, ja. Genau. Was ja auch ja im Prinzip sogar verdient war, muss man ja sagen.
Ja, und für mich wirklich eine der defensiv stärksten Leistungen, die ich die letzten Jahre von Werder gesehen habe. Es war wirklich, also jeder hat sich reingehauen, Toprak hat ein Bombenspiel gemacht, wir haben sie wirklich im Zaum gehalten. Klar, mit ein bisschen Glück in der zweiten Halbzeit, aber unterm Strich stand trotzdem Respekt. Und ich kann mich noch erinnern, Land auf, Land ab, alle Medien waren einigermaßen überrascht davon, dass Werder dagegen gar nicht schlecht spielende Bayern wirklich bestehen konnte.
Ja, genau. Das war auch noch die Zeit, wo wir immer noch zwischen Vierer- und Fünferkette hin und her gesprungen sind.
Ja, genau.
Und wo wir uns aber ohne große fußballerische Ansprüche in München hinten reinstellen konnten und wirklich winning ugly auch auftreten konnten, dreckig, Brad Gilbert-mäßig diesen Punkt erobern konnten. Ja, im Prinzip.
Wird am Wochenende aber auch nicht anders sein, oder?
Wird am Wochenende nicht anders sein. Ich glaube auch von unseren Ansprüchen oder die Herangehensweise wird ähnlich sein. Ja, auch wenn wir jetzt in der Tabelle nicht mehr ganz unten stehen, sondern ja offiziell als gesicherter Mittelfeldkandidat gelten. Ich sage nochmal kurz, Platz 12, 30 Punkte.
Ja.
Bayern hat auch nur 55.
Ja. Ne? Ja, super. So, die kriegen wir noch.
Ja, gut, dann sind es halt nur noch, es werden dann nur noch 22 auf Platz 1. Aber ja. Aber du hast gefragt, ist das so zu wiederholen? Ich glaube nicht.
Ja, ich befürchte, ich muss dir da beipflichten. Ich habe auch relativ wenig Hoffnung. Was ich gerade mal versuche zu tun, ist, ich gucke mal gerade nach. Oh, guck mal, beim letzten Aufeinandertreffen, also sprich in der Hinrunde, war Werder noch Neunter.
Oh.
Ja, genau. Waren wir Neunter und lagen nur 3 Punkte hinter dem Sechsten. Ja, ich befürchte auch. Also Bayern ist jetzt im Saisonfinale, für die geht's zumindest in der Champions League und in der Liga noch um alles. Die können sich nicht erlauben, in irgendeiner Form schleifen zu lassen, weil Leipzig ihnen im Nacken sitzt. Da befürchte ich auch, da wird eine andere Seriosität, wie man so schön sagt, im neuen Fußballdeutsch bei den Bayern vorherrschen. Aber hey, auch hier lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Was uns zum Vorteil gereichen kann, denke ich, ist wirklich, dass wir uns mit dem Sieg in Bielefeld jetzt echt der unmittelbarsten Sorgen entledigt haben. Und wer weiß, vielleicht setzt das ein bisschen Kräfte frei für das Spiel gegen München, dass man ein bisschen befreiter aufspielen kann. Kann natürlich auch sein, dass komplett die Spannung raus ist, oder?
Ja, die Spannung raus ist schwierig, aber es wirkt schon so ein bisschen wie so ein Bonusspiel jetzt, ne?
Ja,
es
ja.
Wirkt irgendwie so ein bisschen so, als hätten wir jetzt sozusagen die dicken Brocken auf der To-Do-Liste abgearbeitet. Ja, und Spannung raus, ja, okay, jetzt verstehe ich erst so richtig, wie du das meinst. Also, dass so ein bisschen, dass so ein paar Prozente fehlen, weil man nicht mehr ums Überleben kämpft, sondern erstmal, ne?
Ja, weil man das Messer nicht mehr in der Kehle hat, ne? Genau, ja.
Genau, ne? Sondern so ein paar Nüsse ins Trockene gebracht hat.
Ja, ja, genau.
Sozusagen.
Ja, die Analogie geht dir nie aus, ne?
Nee. Apropos, darf ich doch mal, können wir doch noch mal ganz kurz um heißen Brei rumreden?
Ja, bitte.
Du hast mir ein Foto geschickt und das sollten wir hier nicht unerwähnt lassen.
Ja.
Ja.
Und großartig von Flutlichtkultur, die ja ohnehin immer schon durch so Merchandise und Fansachen immer auffallen, bei Twitter zumindest. Ja, die haben uns in der Tat ein total geiles Bild geschickt von einem Eichhörnchen, ne?
Erzähl.
Sieht mega aus. Ja, ist so ein schwarzer Hintergrund und dann so ein in verschiedenen Grüntönen erahnt man eine Zielscheibe, aber davor die schwarze Silhouette eines hamsternden Eichhörnchens, was wirklich richtiges T-Shirt-Material ist. Sieht total geil aus.
Finde ich auch. Absolut geil. Ja. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, genau.
Wirklich,
ich habe mich total gefreut.
Bombe, was dieses, wie diese Eichhörnchen nochmal steil geht, ey, das freut mich total, ne? Total
ja, das
geil.
Ist wirklich,
und wir,
Signature
ja,
Move.
Ich würde einfach mal ein Versprechen machen, ja? Wenn wir wirklich eines Tages nach dieser ganzen Corona-Kacke, ja, irgendwann, wie es ja auch schon mehrfach gewünscht wurde, irgendwann in Bremen mal live eine Folge aufzeichnen. Ja? Lass mir meine Träume. Lass mir meine Träume. Ne? Dieses peinliche Schweigen, das möchte ich jetzt gar nicht hören von dir. Also gesetzt den Fall, dann werden wir beide dieses T-Shirt, ein T-Shirt mit diesem Motiv tragen. Können wir das versprechen?
Das können wir versprechen, aber selbstverständlich nur, wenn Flutlichtkultur uns den Druck des T-Shirts erlaubt.
Selbstverständlich und wenn Flutlichtkultur kommt und wir ihren Bier ausgeben dürfen, ist Flutlichtkultur eine ihr?
Weiß ich nicht, aber im Gegensatz zu dir würde ich auch ihm eins ausgeben.
Würde ich auch machen. Und ja, komm, das sagen wir zu. Ja. Und abgesehen davon, mein Freund, ich habe Ende März Geburtstag. Falls du noch ein Geschenk brauchst, ich freue mich immer über was Neues zum Anziehen.
Ja, müsste ich den 250 Kilo Sack Erdnüsse noch abbestellen. Das kriege ich aber hin.
Ich liebe dich, mein Freund. Ich liebe dich.
Ja, so soll es sein, mein Freund. Also, München, Wochenende. Müssen wir jetzt einmal kurz durch, bitte. Können wir eigentlich auch mal gleich mit Rate die Aufstellung uns ranwanzen an die gesamte Geschichte? Denn da läuft auf, was Werder an Qualität zu bieten hat, oder? Sprich, Top 11 und nicht rumrotieren, oder?
Nee, ich denke, das ist kein Spiel, um mal einen talentierten Nachwuchsspieler reinzuwerfen.
Ja, genau.
Aber wie gesagt, wir sind ja weitgehend in Bestbesetzung noch, außer Friedel, fünfte Gelbe.
Genau. Und wahrscheinlich Lücke, ne?
Und Lücke nach dem Foul. Mhm. Das sind noch Folgen des Fouls, ne?
Ja, genau. Also es hieß direkt nach dem Spiel, dass er nicht mehr vernünftig auftreten könne, dass es richtig dick geworden sei. Und heute stand in den Zeitungen, Werder bangt um Füllkrug. Also es klingt nicht gut.
Ja, klingt nicht gut und klingt auch irgendwie nicht neu, sondern Werder bangt um Füllkrug ist irgendwie, ja, habe ich irgendwie so ein Déjà-vu.
Könnte man ein T-Shirt draus machen.
Auch da können wir ein T-Shirt draus machen. Sehr schön. Ja, wer wird hinten?
Never gets old.
Wer wird
hinten glaube ich in der Tat einfach Friedel Moisander, oder? Tauschen?
Ich könnte mir auch Grosso vorstellen.
Oh, stimmt. Ja, ist auch eine Option, stimmt.
Sehr gut Grosso vorstellen. Ich glaube, wie gesagt, klar, an der Fünferkette geht selbstverständlich nichts vorbei in München. Das ist, glaube ich, kein Spiel zum Rumprobieren. Moisander, ja.
Ja, wobei oder du spielst mit Moisander und Grosso im Mittelfeld, ne?
Wäre auch
eine dass du im Mittelfeld mit Eggestein, Grosso und Mühe spielst.
Ja.
Und dann halt Sargent und Rashica. Für die Nadelstiche.
Für die Nadelstiche. Ja, auch hier muss man ja sagen, ob das jetzt das ideale Spiel für Lücke gewesen wäre, weiß ich nicht.
Ja.
Da ist vielleicht doch ein Josh. Ja, Josh, ich meine, also der hat ja nun auch alle Zweifel zerstreut, ne? Ich weiß noch, vor dem Frankfurt-Spiel haben wir uns noch ein bisschen lustig gemacht und hatten verglichen, was war das, André Silva, 18 Tore in 20 Spielen, Josh 2.
Seitdem liefert er stramm ab, ne?
Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er schon 5. Ja. Klingt auch noch nicht wahnsinnig viel, aber klingt schon deutlich besser als 2. Ja,
wäre das erfolgreichster Torschütze mittlerweile.
Und natürlich auch, ja, für die Konstellation Rashica und Sargent, glaube ich, die bessere Besetzung vorne, wenn es darum geht, wirklich mal einen Nadelstich zu setzen, wer da auf Süle und Boateng zuläuft, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hinten, Lewandowski, der wird spielen, der ist auch nie verletzt, ne, der Typ, das ist auch, spielt auch immer durch. Naja, und dann ist halt die Frage, wir haben ja jetzt wirklich englische Woche gehabt, ne? Wir haben Sonntag gespielt, wir haben Mittwoch gespielt und haben jetzt Samstag 15:30 wieder. Bayern konnte sich ausruhen.
Ja, genau. Ne? Wettbewerbsverzerrung.
Und weiß ich nicht, Toprak, ich dachte irgendwie so gestern, könnte auch ein Kandidat sein, Bielefeld, wenn das Spiel einigermaßen gut läuft, um ihn zu schonen und um ihn vielleicht 60. Mal rauszunehmen. Ja, damit er gegen Bayern alle Kräfte beisammen hat. Konnten wir uns nicht leisten.
Nee, aber ich finde auch, dass er wirklich gut beieinander wirkt, ne? Also ich hab bei dem momentan wirklich null das Gefühl, dass er überspielt ist irgendwie.
Nee, und Alter, und unverzichtbar, ne?
Ja, wirklich.
Unverzichtbar.
Ja. Wer hätte das Anfang der Saison noch gedacht, ne?
Ja, also zugetraut, ja. Ja, aber genau. Für möglich gehalten, nein.
Ja, genau. Ja, ja, exakt. Ja. Aber ja, gut. Okay. Aufstellung stellt sich auf. Ne? Ich denke, da sind wir uns weitgehend einig. Ja, genau. Raus aus meinem Kopf. Was gibst du als Kofeld aus an dein Team? Kratzen, beißen, spucken, Rasen fressen, oder?
Ja. Eindeutig.
So. Und als Flick? Spielt, was ihr immer spielt, wir sehen uns Montag.
Richtig. Und als, was sagst du als Flo? Ich meine, wenn man die erste Halbzeit Bielefeld gesehen hat, hoch und weit bringt Sicherheit.
Das ist richtig großartig.
Wenn wir schon gegen Bielefeld so spielen, dann
wird's also, gegen Bayern nicht anders laufen, meinst
da
du?
Fallen mir nicht viel andere Möglichkeiten ein, wie man gegen Bayern spielen sollte, zumal die ja, glaube ich, auch in absoluter Bestbesetzung sind, ne? Oder ist da noch irgendjemand? Fehlt da noch
das
irgendjemand?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Alaba ist mir aber fehlt auch egal. Noch hinten, aber auch schon länger, ne? Ja. Tolisso, glaube ich, fällt auch länger aus, aber
ich kann es übrigens gar nicht gucken. Fällt mir gerade ein.
Was? Hast du eine Schulung oder was?
Nee, meine Kleine hat Geburtstag.
Ja, und?
Ich meine, aber also wenn ich ein Werder-Spiel verpasse, dann doch am liebsten das gegen Bayern.
Wie alt wird die Kleine?
Ich weiß
wie. Deine Kleine.
Als wenn das irgendwas zur Sache tut. Die wird 7.
Ich finde, da ist man dann schon alt genug.
Ne? Um seinen Geburtstag gefälligst selbst zu gestalten, meinst du?
So ist es. So ist es. Ja. Du hast
richtig
Papa
aus.
Noch lieb, oder? Du hast Papa noch lieb.
Genau. Hol mir nochmal ein Bier und lass mich in Ruhe.
Oh Gott, ey. Geh mal zum Kiosk, hol mal Kippen.
Ja. Nee, ihr habt, Clara, Papa hat dich lieb.
Genau. Ihr habt natürlich keine Kinderparty geplant, weil es nicht geht.
Genau, aber wir wollen mal gucken, vielleicht wollen wir ans Wasser fahren, aber das Wetter soll nicht so toll werden. Ey, ist ja egal. Unterm Strich steht, ich werde es wahrscheinlich nicht gucken können, stört mich jetzt nicht wirklich. Und wenn es wieder erwartend was zu holen geben sollte, werde ich mir erstens danach selbst in den Hintern beißen und zweitens irgendwie gucken, dass ich das Real Life mir nochmal irgendwo greife.
Ja, ja. Ich kann dir dann ja sagen, ob du es dir angucken sollst oder nicht.
Ja, und ich wäre dir sehr dankbar, ja.
Ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, dass Bibi Zeit hat vielleicht.
Ja, ja. Sehr gut. Aber komm, ja, dass sie dann uns?
Na, dass sie uns wieder vielleicht ein bisschen, ne, dass sie sich dran erinnert an das erste Mal. Was ja wirklich stimmt, ne? September 2017, ihr erster Schiri-Auftritt in der Fußball-Bundesliga war ein Werder-Spiel. Hertha Werder 1:1.
Ach stimmt. Ja, ich erinnere mich dunkel. 1-1 war das?
Das war ein 1-1.
Ja, hat sich ja nicht viel verändert in den letzten 3 Jahren.
Nee, nur, dass Bibi jetzt im Keller sitzt und irgendwie, Entschuldigung, aber auf dem Platz einen besseren Job gemacht hat.
Ja, aber so, gut. In der Tat. Zumindest, wenn man sich das Spiel anguckt. Komm, dann lass uns die Causa Bayern abschließen mit unseren Tipps. Was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich habe kein gutes Gefühl, überhaupt kein gutes Gefühl, wie du meintest, Bayern hat Druck, muss gewinnen. Ich weiß gar nicht, gegen wen Leipzig spielt. Hast du das offen?
Kann ich dir sagen, ja. Gib mir eine Sekunde. Leipzig spielt gegen Frankfurt zu Hause.
Okay, also die.
Am Sonntag.
Die sollte man schlagen, das wissen wir. Nein, aber Leipzig, die sind jetzt Champions League ausgeschieden. Übrigens Leipzig, ja, unser Halbfinalgegner im DFB-Pokal.
Wenn wir ins Halbfinale einziehen, ja.
Ja, 7. April ist
das Nachholspiel gegen Regensburg, genau.
Termin, auch da werde ich Bibi mal anfragen. Ja. Aber Leipzig Champions League ausgeschieden und ich glaube, dieser Brausekonzern ist so geil auf den ersten Titel. Die werden weiter Druck machen auf Bayern. Dementsprechend wird Bayern wird sich keine Blöße geben. Sie haben keine Doppelbelastung. Sie müssen niemanden schonen. Ich denke 4-0 Bayern. Muss ich leider sagen.
Ja, ich wäre in der Tat ähnlich pessimistisch gewesen. Ich sage 3-0 Bayern. Ich glaube auch in der Tat, dass da für uns wenig zu holen sein wird. Umso mehr kann man nur positiv überrascht werden, beziehungsweise negativ natürlich auch, wenn man da eine richtige Schraube kriegt. Aber ich glaube, die Zeiten sind hoffentlich mittlerweile vorbei, dass man irgendwie da 7 oder 8 Dinger eingeschenkt bekommt.
Ich finde, mittlerweile sind wir so weit, und das ist ja wirklich schon der Fortschritt gegenüber den letzten Jahren, dass mittlerweile schon 4-0 eine richtige Schraube ist. Auch wenn es gegen Bayern stimmt. Ist. Also die Kategorie 0-8, ich glaube davon, und danke Flo, das ist vorbei.
Ja, da bin ich bei dir und ich hoffe, sie strafen uns nicht lügen.
Das hoffe ich.
Dann haben wir es doch, oder?
Ja, nee, eine kleine Sache noch.
Ja, bitte.
Wenn du auch sagst 0-3, dann sage ich 1-4.
Ja, du hast doch 0-4 gesagt.
Ja, aber dann sage ich, einfach nur um dagegen zu sein, dann sage ich, dass wir zumindest ein Tor schießen, weil Josh muss ja treffen.
Ja, okay, Punkt für dich. Dann sagst du 1-4 und ich sag 0-3.
Ja.
Korrekt?
Ja.
Sehr gut. Ja, ihr Lieben,
sehr gut
dann
ist
war
das nicht, mein Freund. Sehr gut ist das nicht.
Ja, ich meine natürlich nur sehr gut auf uns. Ja, ist ja geil. Also, das war Folge 38, liebe Freunde. Am Wochenende steht die Wurzelbehandlung mit inkludierter Darmspiegelung an. Werder spielt bei Bayern München. Demzufolge wird es wahrscheinlich nicht allzu viel zu holen geben. Trotzdem, Thomas würde sich zumindest angucken. Ich mache irgendwas anderes. drücken wir trotzdem die Daumen und hoffen, ihr kommt gut durch die Restwoche und genießt das Wochenende. Und dann hören wir uns nach dem Bayern-Spiel wieder und gucken mal, ob wir auf eine Überraschung zurückblicken. Mein Freund.
Eine Wurzelbehandlung per Darmspiegelung?
Nein, inkludierter Darmspiegelung.
Vielleicht fahre ich auch lieber ins Wasser, oder?
Ja, genau. Also, schönes Wochenende, ihr Lieben. Und Thomas, wir schnacken.
Gute Woche, gutes Spiel.